Willkommen zurück zum Clutch Mute Podcast hier bei Neue Deutsche Valorant, Leute. Mein Name ist Hetschinski und alle zwei Wochen begrüße ich ja hier beim Clutch Mute einen neuen Gast, beziehungsweise Gästin heute. Denn ich glaube, es könnte das erste Mal sein, dass wir wirklich eine Frau aus der Game Changer Szene hier bei uns zu Gast haben. Ich habe nämlich die Ingame-Leaderin von Focus Sakura, liege ich da falsch? Ich liege falsch natürlich, aber Sängerin kann man, glaube ich, auch schon so ein bisschen sagen. Die gute Strahlen ist an meiner Seite. Wie geht's dir?
Hallo, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Meine erste Frage, wir nehmen meistens morgens auf.
Ja.
Wie, bist du Kaffee oder Tee? Hast du da eine Präferenz?
Momentan Kaffee. Momentan okay. Kaffee.
Ich glaube, da lag schon das Monster White Energy auf der Zunge.
Ja, würde ich Energy trinken vielleicht.
Okay, also kein Energy-Drinker hier an meiner Seite. Finde ich übrigens sehr gut. Ich bin auch inzwischen zu den Kaffeetrinkern übergegangen. Ich habe das jahrelang
vermieden. Ist auch gut.
Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich versuche noch mein Level zu finden.
Okay, aber
lass uns ein bisschen über dich sprechen, Strahlen. Mhm. Und ich finde eine sehr coole Frage zum Einstieg, damit die Leute dich kennenlernen können, ist: Wie bist du zum E-Sport, wie bist du zu Valorant gekommen?
Okay, also E-Sport und Valorant, zwei richtig unterschiedliche Sachen, also wie ich da hingekommen bin. Also bei mir war, ich habe mit Minecraft angefangen so mäßig und habe dann irgendwann, gab es dann die Beta, da gab es die Keys, da war jeder auf Twitch und hat geguckt, ob er einen Key kriegt. Und dadurch bin ich so ein bisschen in Valorant reingekommen, weil dieser Hype sozusagen darüber kam. Ich habe actually den ersten Beta-Key nicht gehabt, aber den gegen Ende den Beta-Key, da habe ich erst angefangen. Und dann habe ich eigentlich nur Rank gespielt und Rank gespielt und Rank gespielt. Und ja, irgendwann war ich dann so Richtung damals noch Diamond Immortal und habe dann die ersten VCT Game Changer Titles gesehen und war nur so, was ist das? Warum haben die einen anderen Titel? Was ist das für ein Titel überhaupt? Weil ich hatte damit nichts mit E-Sport zu tun. Ich wusste nicht mal, dass es existiert. Und dann irgendwie mich so slowly dazugekommen, habe gesehen, oh, das ist für eine Female-Liga. Ich war so, huch, wusste ich gar nicht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, ich probier's mal. Also ich gehe mal LFT, guck mal, was so geht. Ja, da war ich gerade mal, ich glaube, 16 oder so.
Ja. Das ist auch schon eine Weile her dann wahrscheinlich. Was waren so deine ersten Stationen? Wo wurde es für dich, ich sag mal, ein bisschen ernster, ne? Weil sobald es ja in so ein Competitive Environment geht, dann daddelt man ja nicht nur rein im Rank. Gut, da schwitzt man auch ein bisschen, aber anders. Was war so deine erste Station?
Also so teammäßig erste Station, also wie ich reingekommen bin, oder?
Genau.
Achso, ich glaube, NQX damals. Ich habe da Trials gemacht und ja, irgendwie da bin ich habe ich das erste Mal so ein bisschen angefangen. Und ich glaube davor, beziehungsweise so zwischendrin, habe ich den Project Queens, ich weiß nicht, ob es damals Project Queens hieß, aber den ersten, ich glaube, Qualifier gespielt, den es gab, mit dem Mädchen, die ich dann in dem Moment alle kannte, und habe dann gesagt, okay, komm Leute, wir gehen mal, wir machen mal. Und dann, ja, irgendwie, das ist so die erste Anlaufstelle gewesen. Und dann hat man schon relativ schnell gemerkt, so okay, man will, man will, man will, und auch improve-mäßig. Und dann ging es dann immer weiter.
Wie war das da für dich, von viel Ranked spielen zu erste feste Teamstrukturen? Kannst du dich da noch dran erinnern, wie die Umstellung war?
Es war schon ein bisschen, ja, ungewohnt, weil normalerweise, ich gehe in den Ranked rein, ich bin froh, ich sehe viele neue Leute, ich sehe von jedes Mal eine andere Perspektive, aber in einem Team versucht man ja nicht immer wieder eine andere Perspektive zu sehen, sondern zu schauen, dass wir alle auf einen kleinen, also auf einen Nenner irgendwie kommen mit Sachen. Ja, also so situationsmäßig ist was anderes, aber so, dass wir eine Idee haben, wie wir das Spiel sehen und wie wir das machen wollen, wie wir spielen wollen. Und es war schon eine Umstellung, weil dann konnte man nicht mehr das machen, was man vielleicht sonst machen musste. Oder man musste mehr auf Ultimates achten, weil wer achtet in Ranked immer auf Ultimates? Dann hat man hier mal ein Hero-Play gemacht, den kann man dann jetzt nicht mehr so doll. Also manchmal ja, manchmal nein. Aber so, man hat versucht, schon ein bisschen zu gucken, dass man nicht in dieses Ranked Schema geht, aber trotzdem halt immer noch die Confidence behält. Ja.
Ja, also ich habe bei dem, was ich gesehen habe, oder als ich mich ein bisschen vorbereitet habe hier auf das Interview mit dir, gesehen, dass du mehr als Sentinel angefangen hast. Liege ich da richtig? Und dann inzwischen die letzten Games, die ich gesehen habe, bist du mehr auf diese Controller-Rolle gekommen. Wie hat sich dein Spiel über die Jahre entwickelt, sage ich mal? Wie hast du dich da über die Jahre entwickelt?
Ja, also ich glaube, der Sentinel kam eigentlich nur, weil damals, als ich so ein bisschen angefangen habe, war Chamber-Meta und so. Mhm. Und dann hat man relativ, ja, okay, was macht man mit einem Chamber, nachdem Chamber nicht mehr gespielt wird? Ja, Sentinel. Also war das so ein bisschen, ich bin so ein bisschen reingegangen, ich mochte auch Killjoy gerne damals. Also ich habe mit Killjoy angefangen sozusagen zu spielen, deswegen war das so ein, ja, dann gehe ich halt jetzt Killjoy, Leute. Ja, und dann irgendwann war es dann nur so, ja, okay, in Ranked hat man dann noch Omen gespielt und dann hat man Omen gespielt und Omen gespielt und Omen gespielt und irgendwann war das dann so, ey Leute, ey, ich will, glaube ich, Smokes jetzt spielen, kein Senti mehr, ich gehe über komplett rüber auf Smoker und dann irgendwie ist das so entstanden. Ich bin aber immer noch relativ hoher Fan von Sentinel. Ich habe damals auch gesagt bekommen, ich sollte vielleicht mal Duelist ausprobieren, ist aber leider nicht mein Fall.
Okay. Das einzige Mal, wo ich dich als Duelist gesehen habe, war im ISO-Cosplay.
Und gegen Wildcats einmal. Da habe ich
Hast
Race
du auch gemacht?
Ja, auf Bayern. Ja. Das erste Mal Race.
Aber Race ist ja. Hat das gut geklappt oder war das Bruch?
Doch, ging. Also, ich sag, es ging. Also, man hat vielleicht nicht die grandiose Race-Experience gehabt, aber ich habe gespielt. Ich habe gespielt.
Den Job erfüllt.
Ja.
Okay, wir haben jetzt natürlich viel über das Spiel direkt gesprochen. Mhm. Ne? Aber natürlich gibt es hinter der Spielerin strahlen natürlich auch den Mensch. Und vielleicht kannst du, ich weiß es nicht, ne? ich hab noch nichts davon gehört, glaube ich, aber gibt es so eine Geschichte in deinem Leben, wo du sagst, die hat dich bereits stark geprägt? Wo du sagen würdest, das ist so eine Besonderheit in deinem Leben gewesen?
Ich glaube, das Einzige, was so eine Besonderheit für mich war, ist eher so, ich habe in meinen jungen Jahren relativ viele Wechsel so durchgelebt mit Wohnhaft, mit Freunden, Schulen. Ich glaube, das hat so ein bisschen, das ist so das Einzige, wo ich sage, das hat vielleicht ein bisschen noch in meine Entwicklung reingespielt am Anfang der Valorant-Zeit, einfach weil ich kannte es eher, dass man kurzfristig Leute kennt, eher als langfristig. Und dann war das immer so ein bisschen, ja, wie geht man langfristig mit Leuten immer so gut um? Weil das Einzige, was man kennt, ist dann nur Familie und vereinzelt Freunde. Aber ich glaube, das ist das, wo ich glaube, bis heute das ist so meine, ja, wie geht man mit allem um, auch langfristig gesehen, und wie kommt man am besten mit allen klar?
Ja, verstehe ich. Das ist cooler, sehr reflektierter Blick auch auf die eigene Jugend, finde ich. Ziemlich, ziemlich cool, ziemlich starkes Statement. Genau, lass uns über nochmal, genau, jetzt waren wir beim Mensch strahlen, nochmal ein bisschen zurückkommen zur Spielerin. Wenn du so auf deine Anfänge zurückblickst bei früheren Teams, NQX hast du angesprochen, ich habe noch hier GHR, Le Chorus mit drin, du warst auch bei Rising Sugar und so weiter. Was war der wichtigste Skill, den du verbessern musstest, um auf das Niveau zu kommen, das du heute hast?
Teamplay. Ich glaube, Teamplay war das große, weil ich glaube, GHR war für mich das mein Zeichen, zu sagen, ey, ich möchte nicht das fünfte Rad sein, sondern und beziehungsweise so ein Einzelgänger. Ich will actually ein bisschen mehr ins Teamplay reinbringen, ein bisschen mehr das Zwischenmenschliche haben, weil ich glaube, das hat mir ganz am Anfang die meisten Probleme und ja auch nach den Games die Schmerzen so ein bisschen gegeben, weil man fühlt sich dann doch ein bisschen einsam, denke ich mal. Und ich glaube, da habe ich für mich gemerkt, okay, also wenn, dann will ich kein Einzelgänger mehr sein. Ich möchte mit dem Team mehr machen.
Ja, okay, also ja, von dieser Rank-Mentality wahrscheinlich so ein bisschen weg zum Teamplay. Ja, wahrscheinlich für viele eine große Herausforderung, wenn man vorher das nicht kannte. Ich bin in der Zeit im E-Sport groß geworden, da gab es kein Ranked. Also das ist total weird, wenn ich das vielen Leuten erzähle.
Ja.
Weil in Counter-Strike 1.6 früher oder auch den Versionen davor, da gab es so diesen Play-Button quasi nicht. Mhm. Sondern du konntest nur mit, wenn du das kompetitiv spielen wolltest, dann war das selbst erstellte Regeln von Leuten. Und auch die Ligen, alles war halt einfach so aufgebaut. Das heißt, du musstest direkt einfach vier andere finden, mit denen du trainieren konntest und wurdest quasi direkt in sowas reingeschmissen. Ansonsten hast du auf allen möglichen Servern gespielt, aber das hatte selten was mit diesem 5 gegen 5 Aspekt zu tun. Und deswegen ist für mich dieses Solo-Queue-Ding immer total nervig eigentlich. Ne? Weil für mich ist die erste Erfahrung, die ich hatte, ist halt Teamplay gewesen. Und die schlechtere Erfahrung ist dann Solo-Queue. Aber ja, es soll ja auch nicht um mich gehen. Du hast, bevor du zu Focus gekommen bist, ich glaube, wir sind beide großer Fan von Zelis, sehr, sehr cooler Typ, hast du bei Rising Sugar gespielt. Was hast du aus dieser Zeit vor Focus Sakura mitgenommen aus Rising, das dich, sag ich mal, perfekt vorbereitet hat auf deine Zeit bei Focus?
Ich glaube, Rising war für mich persönlich, glaube ich, eine richtig gute auch persönliche Entwicklung, weil ab dort habe ich so ein bisschen, ich habe IGL irgendwann zwischen der Season angefangen wieder und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen eine Leadership-Rolle mit Alora übernommen und ich glaube, genau das hatte mir so ein bisschen gefehlt, mich mal so mit allem auseinanderzusetzen, wie geht man mit Konflikten um, wie organisiert man Gespräche oder Bots oder wie auch, also alles Mögliche? Wie organisiert man das? Wie leitet man sowas? Und ich glaube, das hat mich, zumindest hat mir das geholfen, bei Focus direkt schon Anschluss zu finden, mäßig, dass ich nicht mehr so viel Bedarf an sozusagen Hilfe hätte, sondern dass ich schon sagen so kann, ey Leute, das.
Ja, ich glaube, diesen zwischenmenschlichen Aspekt, den sieht man von außen oft so gar nicht und der nimmt dann doch eine oft größere Rolle in den Teams ein, als wir das vermuten. Das habe ich auch aus anderen Gesprächen mit Coaches in Challenger-Regionen schon mitbekommen, dass dieser zwischenmenschliche Aspekt manchmal mehr Platz einnimmt, als vielen lieb ist, weil man sich ja eigentlich auch voll aufs Spiel konzentrieren will, ne, mit der Zeit, die man macht. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Ihr spielt ja nicht Vollzeit bei Focus, wenn ich richtig informiert bin. Was machst du aktuell neben dem Spielen für Focus Sakura?
Aktuell mache ich noch eine Ausbildung. Also ich mache noch Ausbildung zur Kauffrau und ja, eigentlich dann nur noch so Streaming nebenbei. Und das war es eigentlich auch schon, weil mehr Zeit habe ich, glaube ich,
mehr
nicht am Tag.
Wer passt nicht rein in die 24 Stunden?
Ja.
Und ihr spielt aktuell ja auch wirklich unglaublich viel mit Cash Cup und so weiter. Ne? Ich glaube, die Playoffs sind gerade dran. Ne? Ihr wart letztes Jahr auch im letzten Split wart ihr auch im Finale. Das heißt, auch da immer lange Season, wenn es soweit kommt. Genau, vielleicht letzte Frage zu deiner Reise und Entwicklung. Du hast ja jetzt längere Reise hinter dir, bis es jetzt zu Focus Sakura gekommen ist. Du hast ja auch schon mitgemacht bei Focus Sakura, als es dieses, nennst jetzt mal eher lokal zentrierte Projekt war. Mhm. Dann wieder die Umstellung zurück zu diesem Wir-wollen-angreifen-Team. Fühlt sich für dich Focus Sakura jetzt nach all den Stationen, die du hattest, wie die Endstation an, wo du sagst, hier kann ich länger bleiben?
Da ich schon fast ein Jahr da bin, ich würde schon sagen, ob es meine Endstation ist, das wüsste ich nur selber auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das jetzt auch mit der Stage ist. Die fängt ja auch, glaube ich, in 2,5 Wochen an oder so. Deswegen, ich glaube, für mich ist es nur, man hat sich zumindest jetzt mal wohlgefühlt. Also man hat sich endlich mal, man konnte sagen, okay, runterkommen, es ist nicht die ganze Zeit. Und da hat sich ein Team aufgelöst und da muss man wieder was suchen und hier muss man nochmal was, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass man jetzt langsam arbeiten, also wirklich an einem Team arbeiten kann, ja.
Mhm. Ja, und nicht an dem Drum herum. Genau, du hast, wir haben ja schon drüber gesprochen, diesen Role-Swap hinter dir von der Sentinel-Spielerin zur Controller-Spielerin. Du hast auch schon gesagt, das ist eher so ein natürlicher Wechsel gewesen, weil du dann im Ranked irgendwann angefangen hast, viel Omen zu spielen. Was macht dir mehr Spaß von beiden Sachen? Ist es der Omen oder der Sentinel?
Boah, ich sag, das ist super Map-abhängig. Also, ich sag, mostly wäre es sogar Sentinel, außer es ist Cypher. Mit Cypher kann man mich jagen, aber das liegt eher nur daran, ich habe ihn nicht gespielt, als er so primed up war. Deswegen, mit Cypher kann man mich jagen, aber sonst, ich sag, es ist so 60-40. 60% Sentinel, 40% Omen.
Ah, okay, die Liebe zum Sentinel, die überwiegt doch noch ein Stückchen, ich verstehe. Aber ist das für dich natürlich dann auch eine, ich sag mal, harte Meta aktuell, weil die Sentinels, es gab jetzt, glaube ich, keine wirklichen Buffs, die Sentinels sehr krass gemacht haben in letzter Zeit. Eher umgekehrt, dass wir ganz viel Double Duelist, ganz viel Viper wiedersehen mit Double Controller. Wie findest du die aktuelle Meta? Also gib mir mal so einen kleinen Abriss über das, was in deinem Kopf zur aktuellen Meta so vorgeht.
Also, ich bin froh, dass es so langsam vielleicht weg von diesen Waylay Neon geht, bei vielen Teams, die man jetzt so mittlerweile sieht.
Rede.
Das ist wahrscheinlich. Ich wünschte, dass wir vielleicht schneller auch dieses Neon Waylay hätten, einmal nur um das selber mal zu erfahren. Aber sonst, ich finde, es geht. Ich will aber eigentlich gar nicht in dieses Tacho-Ding zurück. Ich habe nicht so Lust auf Tacho. Deswegen, ich hoffe eigentlich, dass so Sentinel ein bisschen, dass dieses Doppel-Senti, Doppel-Smokes bleibt mäßig. Das ist dann ja vielleicht wieder, man hat den Switch zwischen, ja, man kann was machen sehr schnell, weil die Comp angepasst ist, und man kann auch langsam was machen, weil die Comp halt immer noch langsam auch an Picks gewöhnt ist. Deswegen, ich glaube, ich sage, es entwickelt sich eine gute Richtung, und Judge-Nerven.
Und Judge-Nerven? Du redest mir aus der Seele, wirklich.
Ja.
Wirklich in allem. Aber ich bin auch der größte Neon-Hater geworden. Überhaupt.
Ja, besonders die Ult.
Dabei.
Oh Gott.
Ja, die Ult. Also, wenn wir ein bisschen. Wir sind gut in der Zeit, wir können noch ein bisschen fachsimpeln. Aber ich finde, dass das generelle Tempo, dieses dauerhafte Tempo, das die Neon reinbringt, das ist eigentlich ihre größte Stärke und das größte Problem im Spiel, weil ich weiß nicht, wer hat es gesagt, ich glaube, Kinney hatte uns das mal in einem Interview gesagt, eine Jett, eine Raze, welchen Duelist du auch immer nimmst, auch eine Waylay, die dasht einmal rein und dann steht die da und macht nichts mehr, ne? Außer gut, Waylay macht ihr Refract, aber inzwischen kann sie ja Saturate ja nicht mehr so gut werfen. Aber was macht Neon? Die sprintet rein, slidet, und dann hat sie ihr Chaos verursacht, wahrscheinlich noch ein Relay-Bolt vorher rausgehauen oder so. Und dann sprintet sie einfach direkt weiter, ne? Also, und sie kann jeden Skillshot relativ simpel dodgen. Und dann gibt es, glaube ich, noch Mechanics wie im Schleichen, Sprinten und so weiter, was wohl auch sehr, sehr stark ist. Das sind Dinge, die uns von außen oft gar nicht so auffallen.
Ja.
Und das Grundproblem ist dieses dauerhaft schnelle Tempo. Also in meinen Augen müsste da mal ein Cooldown auf den Sprint kommen einfach. Das heißt, wenn du gesprintet bist und du hast den Sprint beendet oder hast geslidet, dann sind da erstmal, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden, wo du nicht mehr sprinten kannst. So, ein Cooldown, oder du musst erstmal 2 Kills machen, damit du wieder sprinten darfst. Wie bei allen anderen Duelisten auch, ne? Ist ja auch immer mit Kills eigentlich, dass da was zurückkommt. Das ist so, ja, mein Blick auf die Dinge, aber wir sind uns ja grundsätzlich einig, dass es ein bisschen zu chaotisch einfach ist. Auch mit der Judge ein bisschen zu easy dann, die Kills damit zu farmen, weil die Bewegung dann auch keine Rolle spielt im Endeffekt. Genau. Oh, du hast Terror angesprochen. Finde ich auch. Weil den sehen wir haben jetzt sogar die Waylay-Nerfs, Patch 12.06. Ihr spielt wahrscheinlich auch schon drauf. Haben wir jetzt in den Challengers gesehen, dass Terror gerade auf Fracture dann wieder viel gespielt wird. Der wurde ja auch, ich sag mal, hart genervt, aber der war auch komplett overpowered.
Ja.
Würdest du sagen, ist immer noch ein bisschen too much?
Nee, aber ich finde ihn einfach nur nervig.
Ah, okay, ist einfach nur ein persönliches Ding.
Ja, es ist einfach so, wenn ich schon höre, dass die Drohne läuft, ach nee, vorbei.
Okay, also der ist einfach so einen besonderen Platz in deinem Herzen, aber keinen guten. Verstehe ich voll. Wir können dann noch mal ein bisschen aufs Team zu sprechen kommen, jetzt wo wir so ein kleines bisschen über die Meta gefachsimpelt haben. Habt ihr in letzter Zeit wieder starke Form gezeigt. Ihr seid auch auf einem guten Weg. Ich meine, ihr habt auch eure Gruppe gewonnen. Die Gruppenphase ist ja durch. Ihr habt ja quasi überall gut performt. Ich sag mal, außer wenn es in die Matches gegen Alternate Attex ging. Ne? Aber zu diesem Attex-Match würde ich gleich noch mal genauer kommen. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben. Wie sieht denn bei euch intern die Kommunikation in so einem Match aus, wenn es mal brenzlig wird, wenn mal das Spiel ein bisschen knapper wird, wenn es auch um was geht in so einem Match?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde eigentlich allgemein, haben wir relativ oft, dass irgendjemand von uns nochmal so einen kleinen Wake-up-Call gibt. Ob es Mali ist, manchmal ist Adi, manchmal ist Star, manchmal ist Nico, manchmal bin es ich. Also es ist immer, wer auch immer sich in dem Moment fühlt, als würden wir gerade diesen Call brauchen. Wir versuchen uns so ein bisschen zu sagen, so, ey Leute, kommt, also es ist noch nicht vorbei. Also einfach dieses ab hier oder wenn eine Runde gewonnen wird. Ich glaube, das Wichtigste ist, selbst wenn es kritisch ist, dass wir einander immer noch für jede Kleinigkeit, die gut läuft, dass man sich hypt. Dass man sagt, okay, ey, geil, du hast ein 2K gemacht. Let's go, mach weiter so. Und dann, dass man nicht sagt, okay, ja, der 2K hat es vielleicht jetzt nicht gebracht oder so. Dass man einfach versucht, die kleinen Erfolge noch mehr darzustellen, dass die Leute wieder anfangen, nicht, ja, vielleicht von 110, diese 110% wiederzubekommen und nicht nur 100, dass man versucht einfach nur sich gegenseitig, wir versuchen es gegenseitig eigentlich nur zu unterstützen.
Zu hypen. Was war so der wildeste Hype-Up-Call, den ihr in letzter Zeit hattet?
Boah, ich weiß es nicht. Ich kann dir da, glaube ich, gerade gar nichts zu sagen. Oh mein Gott.
Okay.
Ich müsste überlegen, wenn.
Ja, Blackout wie in der Schule früher.
Mhm. Ja, das bringt's gut auf den Bogen. Ja.
Vielleicht fällt dir ja später noch was ein.
Ich überlege.
Wer für einen Blick nach vorne? Also, ich denke, eine ganz simple Frage. Was sind deine Ziele noch für den Rest der Saison? Auch wenn ich schon vermuten kann, welche Antwort kommt.
Also, man möchte gerne wieder ins Finale. Vielleicht ein Rematch. Wäre sehr cool. Besonders dann in Berlin. Deswegen ist es cool. Und natürlich auf Stage gesehen, da will man halt jetzt auch so unser Debüt machen. Ja, gutes Debüt. Ja.
Möchtest du, also ihr habt ja auch in den Finals, in den ersten Split-Finals gespielt und dann gegen die Rubies verloren. Würdest du sagen, das ist für dieses Jahr, ist ja relativ kurz jetzt, ne, die Regular Seasons, ist das die Rivalität, auf die man gucken muss? Fühlt sich das für dich auch wie die Rivalität an gegen Alternate Attex?
Also zumindest das Thema, wo man am meisten zumindest hinschaut, wenn man an die Zukunft denkt und an Matches, die, wo man sagt, ja, gegen die kann man spielen, mäßig. Also das sind die probably die Leute, gegen die man spielt. Aber ich weiß nicht, von meiner Seite aus habe ich nicht so viel. Also ich hab nichts. Ich bin dafür die Liebe des Spiels sozusagen. Deswegen, ich bin froh, dass man eigentlich nur, ja, man lernt voneinander, denke ich mal. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich finde, die haben einen unterschiedlichen Playstyle wie wir, die haben unterschiedliche Entscheidungssachen wie wir und es ist eigentlich nur, wer am Ende des Tages das besser umsetzen kann, deswegen ich hoffe, also man drückt ja dann doch auch aus Dachszene beiden die Daumen.
Ja, gerade wenn es in den internationalen Bereich geht, ne?
Ja.
Keine Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dich gerade mit der Liebe zum Spiel und wahrscheinlich auch diesem Drang zu zeigen, dass du die Beste sein kannst, dass es dich dann kalt lässt, auf so einer Bühne zu sitzen und zu verlieren. Also wie...
Also ich wurde geneift.
Okay, aber wie wichtig ist es, wenn wir jetzt Richtung Berlin gucken am 9. Mai, wie wichtig ist es dir, bei sowas dann zu zeigen, dass das, was in Köln passiert ist am Anfang des Jahres, dass das nicht nochmal passiert, dass ihr wirklich genau dann zu dem Zeitpunkt da seid, wo ihr sein wollt, bei 110%, 120% und Attex so richtig herausfordert, vielleicht sogar schlagen könnt.
Das, weiß nicht, vielleicht habe ich da ein anderes Denken drüber, aber ich habe immer, bei mir ist so, ich möchte gar nicht in so ein Denken so doll reinkommen, weil ich habe das Gefühl, das tiltet mich mehr, wenn man dann Runden verliert, wenn man mit einer, wenn man reingeht und sagt, man muss vielleicht gewinnen oder man will also so unbedingt und das ist auch klipp und klar, weil das bringt Druck. Also zumindest ist es für mich so, ich will nicht so unter Druck gesetzt werden mit Sachen. Deswegen versuche ich immer mir zu sagen, okay, ich will eigentlich immer nur besser sein wie letztes Mal. Und ich weiß, wir können mehr. Und das letzte, also das in Köln, hätte ich jetzt auch nicht erwartet von uns so mäßig. Also ich hätte uns deutlich mehr zugetraut und ich hätte uns den Win auch deutlich mehr zugetraut. Oder überhaupt in dem Falle auch im Map Win. Deswegen, ich glaube, für mich persönlich ist es so, ich will das gewinnen, ja, aber ich möchte mich nicht unter Druck setzen, dass ich das gewinnen muss und darunter würden meine Teammates leiden, weil ich vielleicht dann Entscheidungen anders treffe oder auch vielleicht sauer werde, weil was auch immer, also es sollte natürlich nicht vorkommen, aber unterbewusst passiert immer viel. Deswegen, ich würde für mich sagen, ich will das gewinnen, ja, und wir sind auch eigentlich besser als das, was man letztes Mal gezeigt hat, also das ist auch schon wieder so ein Ding, deswegen eigentlich nur das zeigen, was wir wirklich können und dass wir uns selber nicht unter Druck setzen oder so. Das ist so mein Goal für mich an das Team. Und ich glaube, obviously, das Team will gewinnen. Ist so, ja.
Ja, hört man auch raus, wenn du sagst, dass jeder seinen Moment hat, wo er mal erkennt, dass das Team jetzt wieder hochgehypt werden muss. Finde ich auch ein starkes Signal eigentlich, dass jeder da das mal machen kann, weil es gibt ganz oft auch Teams, wo das immer an einer bestimmten Person hängt und wenn die mal einen schlechten Tag hat und das dann fehlt, dann kann es natürlich direkt die Spirale ganz, ganz schnell nach unten gehen. Ein letztes Thema würde ich noch ansprechen. Ja. Dann sind wir auch schon durch, dann haben wir die halbe Stunde auch schon voll und das ist der Vergleich der Game-Changer-Szene, sei es jetzt regional oder halt auch international, mit dem, ich sag mal, Main Circuit, das ist ja kein geschlossener Männer-Circuit, ne, sondern da kann ja jeder mitmachen. Ja, habt jetzt auch regelmäßig die Chance gehabt, an der Relegation teilzunehmen oder auch am Challengers EMEA Qualifier. Wie wichtig sind solche Spiele für dich, für das Team, für Focus Sakura, diesen Vergleich mal mit dem anderen Circuit auch zu haben?
Ich sag allgemein gut, bis auf, ich sag, die Teams, die relativ hier runterrennen, also die ja dann wirklich so, ja, das passiert halt überall, also so ist jetzt nicht, also es gibt Teams, die tendenziell ein bisschen go, 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 basically haben, wir hitten eine Zeit und wir sind fertig, aber ich sag, allgemein, es ist einfach schön zu sehen, also auch so zu spielen, dass die mal was anderes sieht, also man sieht dann halt abgesehen vom Prec mal, weil Prec, da macht ja jeder mal immer was anderes. Ich weiß ja nicht, was mein Gegenüber gerade trainiert, aber da geht's wirklich, jeder will das zeigen, was er sozusagen trainiert hat und versuchen, dem Game-Geschehen wirklich zuzuhören, zu sehen, was macht man jetzt am besten. Und ich finde, das ist eine extrem gute Learning-Experience. Ich meine, ich glaube, Adrian und ich unser Team hatten ja die Möglichkeit gehabt, zu spielen einmal und dann, ich finde es eigentlich immer eine schöne Experience. Ich finde, sollte eigentlich öfters sein, also sagen wir mal so, weil es ist dann halt immer dieses getrennte Etwas, wo und dann hat man aus dem Nichts, ist es so ein, ja, aber das ist man nicht gewohnt oder so.
Ja, genau. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr häufiger die Möglichkeit oder auch in der Offseason dann häufiger die Möglichkeit, dass dieser Mix dann stattfindet. Ziel ist ja auch irgendwann, dass es die Game-Changers-Queen-Szene gar nicht mehr geben muss, weil das alles so oder so ineinander hängt, dass man es gar nicht mehr trennen möchte. Ne? Aber ich denke, gerade für Visibility, und du hast es ja auch schön beschrieben am Anfang, wie sieht die Game-Changers-Titel im Spiel gesehen, dann erst darauf aufmerksam geworden, dass es das gibt. Und wahrscheinlich auch, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich will gar nicht mutmaßen, war es für dich auch ein leichterer Einstieg in die Szene, zu wissen, dass du da einen Safe Space hast, mit der Game-Changer-Szene, oder?
Ja, ist schon unterschiedlich. Also wenn man, ich glaube, jeder hat mal Erfahrungen so ein bisschen gemacht, wie es ist, in so einem Co-Mix zu spielen. Und es ist was ganz anderes. Also auch schon die Dynamic innerhalb des Teams. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Also anders kann ich es nicht sagen, weil ich weiß nicht, warum. Ist, glaube ich, einfach nur, dass man viel mehr Persönlichkeiten dann noch hat, die vielleicht ganz anders denken. Aber die Dynamic drin ist schon unterschiedlich.
Ja, okay, sehr cool. Vielen, vielen Dank dir, Strahlen, dass du heute dir die Zeit genommen hast in deinem wirklich sehr vollen Schedule, dass das geklappt hat. Und du darfst gerne noch ein paar Worte an die Fokus-Fans richten, dass sie auch bei eurem nächsten Match dabei sein werden. Die Folge kommt übrigens am Mittwoch, also ist noch ein bisschen hin.
Okay. Hallo Fokus-Fans, hallo alle, die überhaupt da sind. Dankeschön, dass ihr uns und mich supportet. Wir lieben's, also ich sage mal so, wir gucken immer mal wieder rum und allem. Also Dankeschön und es bringt uns auch viel, ich sag vom Selbstwertgefühl und alle möglichen schöne Worte zu hören. Deswegen Dankeschön an alles und an allen, an allem. Oh mein Gott. Ja. und ja, wir haben demnächst Stage, wir haben demnächst Project Queens. Schaut vorbei, unterstützt uns und wir sehen uns. Ja.
Vielen, vielen Dank dir. Und ich denke, das kam an bei den Fans. Danke euch auch fürs Zuhören wieder hier beim Clutch Mute Podcast. Ja. Ihr habt heute Strahlen von Focus Sakura kennengelernt, die ihr natürlich auch weiterhin bei den Equal Esports Queens kennenlernen könnt. Und vielleicht ja auch, noch steht es ja nicht fest, bei den Offline-Finals in Berlin. Die Chancen stehen, denke ich, nicht schlecht, aber nur die Top 2 kommen hin und es kann natürlich auch immer Überraschungen geben. Also sicher ist nichts, da müsst ihr euch auf jeden Fall noch ein bisschen anstrengen. Wir sind nächste Woche dann wieder mit einer normalen NDV-Podcast-Folge für euch am Start. Da gibt es natürlich auch wieder die Updates zu dem, was in den Queens, in Project V Pro Series und natürlich auch den Challengers abgeht. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Also macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.